Ja, von mir einen freundlichen Gruß zum neuen Jahr. Jahreslosung steht heute auf dem Programm und ich weiß nicht, ob ihr es jetzt schon ein bisschen verinnerlicht habt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, so heißt es. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch mit keiner Jahreslosung so schwer getan wie mit dieser. Seit vielen Jahren bereite ich immer eine Predigthilfe vor für die Pastoren vom Süddeutschen Gemeinschaftsverband und vom Liebenzeller Gemeinschaftsverband, weil die über Weihnachten so viel zu predigen haben, dass sie ein bisschen eine Vorlage haben, und beschäftigen mich deswegen sehr intensiv immer mit diesem Text. Und jetzt war es diesmal so, ich habe mir schwer getan mit dem Text, nicht weil ich ihn nicht verstanden habe, sondern weil ich ihn verstanden habe. Was kann ich auch da missverstehen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Könnte man sagen, Amen, oder? Jetzt an die Arbeit. Und das ein Leben lang. Also nicht ein Jahr lang, ein Leben lang. Und das hat mich so herausgefordert. Das Überlegen, hey, wie ist das überhaupt möglich? Wie können wir das machen? Ist das nicht eine riesige Überforderung, dass wir bloß ein bisschen wieder fromm über die Liebe reden, aber dann kommt gar nichts dabei raus. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich habe so eine schöne Geschichte gefunden aus dem Koreakrieg. Amerikanische Soldaten hatten einen koreanischen Jungen als Hausboy genommen, der alles für sie gemacht hat. Der gewaschen hat, der geputzt hat, der alles hergerichtet hat, und das in einer grandiosen Freundlichkeit. Und er war so freundlich, dass das so auffällig war. Also es war jetzt nicht nur, dass er alles schön gemacht hat, sondern dass er alles einfach fröhlich gemacht hat. Und das hat die Soldaten herausgefordert. Und die haben gedacht, wir wollen doch mal prüfen, ob das nur die asiatische Freundlichkeit ist oder ob da mehr drunter steckt. Und dann haben sie ihm übel mitgespielt. Sie haben auf den Ofengriff Vaseline drauf gemacht oder Kaugummi, und wenn er dran gelangt hat, ist er dran hängen geblieben. Sie haben seine Schlappen festgenagelt mit dem Nagel, wenn sie ihn gerufen haben, er ist aus seinem Zimmer gekommen, ist in seine Schlappen rein, dann hat es ihn vorn übergenommen. Er hat in aller Seelenruhe den Nagel rausgezogen und hat sie bedient. Dann haben sie ihm Wassereimer über die Tür gestellt. Er ist fröhlich reingegangen. Zack, ist das Wasser über ihm drüber. Und er hat es wieder aufgewischt und fröhlich seine Arbeit getan. Und irgendwann hat es die wirklich, hat ihr Gewissen geschlagen. Und die haben gesagt, hey, das dürfen wir jetzt nichts mehr. Das dürfen wir jetzt nichts mehr machen. Dann haben sie ihn gerufen und haben ihm gesagt, du, komm mal. Und haben ihm dann gesagt, okay, also wir werden dir jetzt nicht mehr übel mitspielen. Wir versprechen es dir. Und dann hat er das erst gar nicht glauben wollen und hat sich deswegen versichert. Also ihr meint jetzt kein Fett mehr am Ofengriff? Nein, haben sie gesagt, kein Fett mehr. Keine Schuhe mehr festnageln? Nee, keine Schuhe mehr festnageln. Kein Wasser mehr über der Tür? Nee, kein Wasser mehr über der Tür. Hat er gesagt, echt? Okay, dann auch keine Spucke mehr in die Suppe. Jetzt muss man sagen, also er hat meine ganze Sympathie gehabt, als ich die Geschichte gelesen habe. Aber offensichtlich, das, was er getan hat, entspricht nicht diesem Bibeltext. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Definitiv nicht. Also es war schlitzohrig und es hat mir gefallen, aber es zeigt auch schon wieder, wie weit es mit mir her ist. Die Rache des kleinen Mannes ist da falsch angebracht. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das heißt, dass Liebe ist letztendlich der Hauptbefehl, der über allen Jesusleuten für alle Zeit steht. Du stehst auf und überlegst, was ist heute dran, und du weißt, heute ist Liebe dran. Und das jeden Tag neu. Und das in den verschiedenen Situationen. Häufig wird der Bibeltext als Trauspruch gewählt. So habe ich jetzt gelesen. Er ist einer der Favoriten unter den Trausprüchen. Hat jemand von euch auch den als Trauspruch? Ja, schon länger geheiratet wahrscheinlich. Also, okay, zurzeit hat er Platz 4 unter den Favoriten der Trausprüche. Und ich finde das auch angebracht. Weil dieses Überlegen, hey, alles, was wir tun, in Liebe miteinander tun, das ist doch eine tolle Vorgabe für das Miteinander, oder? Aber wer verheiratet ist, der weiß, das ist auch eine echte Herausforderung. Eine echte Herausforderung schon in der engen Liebesbeziehung. Wie viel mehr dann in dem, was dieser Bibeltext meint, wenn es um unser ganzes Verhalten geht. Da wird es eine richtige Zumutung, oder? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Der Elberfelder Text ist näher am biblischen Text dran, wie oft. Da heißt dann, alles bei euch geschehe in Liebe. Was ihr tut, steht im Urtext gar nicht da. Der Text hat im Griechischen nur 5 Worte. Nur 5 Worte. Alles tun, geschehe in Liebe. So einfach. Also, versteht ihr, nicht nur, was wir tun, sondern tun und lassen, denken und reden, alles geschehe in Liebe. Das Schweigen und das ganze Verhalten. Paulus schreibt es an seine Albtraumgemeinde. So könnte man die Gemeinde in Korinth schon bezeichnen. Also, mit keiner anderen Gemeinde hat er so viele Schwierigkeiten gehabt. Es ist spannend, ich kann das jetzt leider nicht ausführen von der Zeit her, es ist spannend zu sehen, wie die Gemeinde entstanden ist. Wenn ihr das in der Apostelgeschichte mal nachlesen wollt, die hat verschiedene Phasen gehabt und Paulus hat so viel reingesetzt. Am Anfang des ersten Korintherbriefes macht er nochmal deutlich, gell, ich habe von bei euch nichts anderes gewusst als Jesus, den Gekreuzigten. Das war das Zentrale. Jesus, der Gekreuzigte, in diese Welt der Religion hineinzusagen. Für die Juden, sagt er selber, war das ein Skandal. Und für die Griechen, da war das Blödheit. Weil die haben ganz andere Gottesvorstellungen gehabt. Die haben ihre Gottesvorstellung in große Tempel reingebaut. Das, was heute noch an den wenigen Überresten, was von Korinth da ist, zu sehen ist, macht es deutlich. Und trotzdem, und das finde ich so faszinierend an dieser Geschichte, trotzdem ist in dieser multikulturellen Gesellschaft eine Gemeinde entstanden. Eine Gemeinde ganz anders als unsere. Also wir sind nach allen Untersuchungen, die Milieustudie von sich gegeben hat, sind wir auf ganz, ganz wenige Milieus beschränkt. So Mittelschicht, leichte Oberschicht, das sind unsere Gemeinden normalerweise. Und hier ist gar niemand Schwarzes, hier ist niemand Braunes, hier sind keine Schlitzäugigen. Schlitzohren vielleicht, aber keine Schlitzäugigen. Also, wir sind sehr homogen. Die Gemeinde in Korinth, die war ein Völkermischmasch, was man sich kaum vorstellen kann wie. Und da waren jetzt alle miteinander. Männer und Frauen, Sklaven und Freie, Leute der unterschiedlichsten Religionsvorstellungen, die haben sich da getroffen. Zur Christengemeinde gehören Menschen, die früher in der jüdischen Gemeinde waren, die sie ganz genau alles beachtet haben und daneben eben aus allen Kulten und Religionen, die sich da zusammengebraut haben. Korinth war eine Hafenstadt, die hatte 2 Häfen und hat so eine Landenge überbrückt. Da sind auf Rollen Schiffe über diese Landenge drüber gezogen worden, von einem Hafen in den anderen Hafen. Das kann man sich kaum vorstellen, was das für ein Gebrodel von Menschen waren, von unterschiedlichen Kulturen und Vorstellungen. Und ich finde das so faszinierend. Das Wunder ist geschehen, dass Menschen sich bei Jesus getroffen haben. Das Wunder haben wir mal in Ecuador so erlebt, dass da Leute zusammen waren, wo die Leute gesagt haben, im Normalen können die nicht miteinander. Aber in der Gemeinde Jesu sind die zusammen. Ganz Schwarze, ganz Weiße, Mischlinge, Indianer der unterschiedlichsten Sorte. Dort habe ich sowas versucht zu verstehen von dem, was Korinth ausgemacht hat. Die unterschiedlichsten Leute zusammen in einer Gemeinde. Aber dass es da auch Differenzen und Schwierigkeiten gegeben hat, das ist offensichtlich. Da braucht man nicht lang drüber nachdenken. Als Paulus um 55 nach Christus wieder mal in Ephesus ist, kriegt er Informationen von dem Hauskreis der Chloe aus Korinth. Und das sind gar keine guten Nachrichten. Sie erzählen von Spaltungen, die es gegeben hat, weil der eine sagt, ich gehöre zu dem, der andere sagt, ich gehöre zu dem. Und jeder versucht, den anderen auszustechen und zu zeigen, dass das, was ihn ausmacht, besser ist. Dann gab es theologische Fragestellungen, es gab gravierende ethische Probleme, katastrophal, was es in der Gemeinde Jesu alles gibt. Und ganz viel Not. Und dann ringt der Paulus im ganzen ersten Korintherbrief um diese Gemeinde. Eigentlich muss man den ersten Korintherbrief als Ganzes nochmal lesen, dass man dann auch das Besondere rauskriegt, was in diesen letzten Versen drin steht. Er argumentiert, er korrigiert, er motiviert und vor den Grüßen am Schluss packt er sozusagen alles nochmal zusammen. Seid wachsam, steht im Glauben, seid mutig, seid stark, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also muss man wissen, das Stichwort Liebe, das war in Korinth, wie wenn man Eulen nach Athen trägt. Korinth war voll mit Liebe. Auf dem Akro-Korinth gab es den Tempel der Aphrodite, da gab es hunderte von Priesterinnen, die sich sexuell den Leuten zur Verfügung stellten. Es gab ein Wort, das speziell für Korinth gemacht worden ist, in der Antike, also das Korinthisieren, könnte man es verdeutschen. Korinthisieren, das hieß ein Lotterleben führen, sexuell ausschweifend sein. Es war die Reeperbahn der damaligen Zeit. Liebe war ein großes Wort dort. Allerdings, was der Paulus hier für ein Wort gebraucht, ist ein anderes. Er spricht nicht von Eros, er spricht auch nicht von Storge, das war die Freundschaft oder Familienliebe. Er spricht nicht von Philia, das war die Freundesliebe, sondern er spricht von Agape. Alles, was ihr tut, soll in der Agape Gottes geschehen. Agape, das ist die Liebe, die von Gott kommt, die den anderen annimmt, egal wie er ist. Ja, da denkt man, verlorenen Sohn, der Vater, der den stinkenden Kerl in die Arme nimmt. Es ist die Liebe, die nichts fordert und sich selber dran gibt. Für diese Liebe gibt es keine Begründung. Das ist ja das Faszinierende. Gell? Für die Liebe Gottes gibt es keine Begründung. Außer aus Liebe. Weil er uns liebt, deswegen hat er seinen Sohn gegeben. So heißt es in Johannes 3. Also diese bunte, quirlige, charismatische und so reich begabte Gemeinde hat ein Problem. Sie hat ein Liebesproblem. Die ist überreich beschenkt. Von keinem anderen Gemeinde ist so viel über Gaben die Rede wie in Korinth. Aber sie hat ein riesiges Problem. Die Liebe fehlt. Und das zeigt sich in allem, was in diesem ersten Korintherbrief drinsteht. In den Rechtshändeln, die sie haben. In dem Umgang mit Glaubensgeschwistern, mit engem Gewissen. In der Abendmahlspraxis, in all dem, was ausgedrückt ist, wird deutlich, sie haben ein riesiges Liebesproblem. Reich beschenkt, aber ein riesiges Liebesproblem. Jetzt nutzt ja nichts, wenn wir jetzt wissen, wie das damals so um die 50 nach Christus in Korinth war. Sondern die große Herausforderung ist ja die Frage, wie ist es bei uns? Könnte es sein, dass das auch unsere Herausforderung ist? Also ich will das klar sagen, ich sehe das so. Deswegen habe ich mich mit diesem Text so schwer getan. Ja, das ist meine Herausforderung. Ich ärgere mich schon, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Und da sind keine Liebesgefühle da. Wie oft nerv ich mich über Leute, die was anderes in Akzenten denken als ich. Wie war es in der Corona-Zeit? Wie viel Gemeinden hat das auseinandergetrieben? Also, verstehe, jetzt raus von Korinth, ganz zu uns. Auch für mich immer wieder die Frage, habe ich ein Liebesproblem, vor allen Dingen, wenn es um die Menschen geht, die ohne Jesus leben? Dass ich gut damit zurechtkomme, dass so viele noch ohne ihn sind. Und könnte das ein Problem für uns sein, dass wir ja, uns mit vielen beschäftigen, aber so wenig mit dem, wie wir Menschen für Jesus gewinnen können, obwohl das doch bei Gott ganz, ganz oben steht. Mir hat bei dem Vorbereiten ein kleiner Satz sehr berührt. Und der hat mir so ein Stück weit einen Weg nochmal gewiesen. Weil da gibt es ja diese Geschichte von der Salbung Jesu durch die Sünderin. Und dann sagt Jesus diesem Gastgeber, der sich ärgert, ich sage dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der kleine Satz, der bewegt mich. Also, wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Könnte es sein, dass ich ja so hart schon geworden bin, dass ich gar nicht mehr so von der Vergebung lebe und dass es deswegen so oft an der Liebe fehlt? Könnte das der Weg sein, dass wir immer wieder neu zu dem hinfliehen, der vergibt, um wieder liebesfähig zu werden? Auch mit unserem ganzen Liebesdefizit zu dem gehen, der Liebe in Person ist. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also alles, denken, reden, tun. Ich weiß nicht, ob ihr noch Briefe schreibt. Aber wenn, dann jeder Brief, nein, nicht ein Liebesbrief. Das muss nicht sein. Aber jeder Brief in Liebe. Eine echte Herausforderung. 1. Korinther 13 hat es der Paulus sehr, sehr auf den Punkt gebracht. Er sagt, was bringt die beeindruckendste Gabe, die imposantesten Erkenntnisse, die außergewöhnlichste Opferbereitschaft, wenn die Liebe fehlt? Ohne Liebe ist alles nichts. Deswegen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Herausfordernd, definitiv, aber ich bin auch tief überzeugt und deswegen hat das Bibelwort wirklich auch mein Herz erreicht. Ich bin tief überzeugt, dass unser Leben zum Abenteuer wird, wenn das wieder neu unser Herz gefangen nimmt. Mein Leben soll der Liebe dienen. Dann habe ich mir noch ein bisschen schwer getan an einem Punkt. Führt das nicht so zu einem frommen Friede, Freude, Eierkuchen? Also zur Harmonie um jeden Preis. Aber wenn man den Text anguckt, dann merkt man ganz schnell, nee, das ist nicht so. Es soll nicht über alles der Mantel der Liebe gelegt werden, wie wir das so sagen. Wenn wir bei Jesus reingucken, dann wird es überraschend deutlich, wie er Liebe teilweise gelebt hat. Also er treibt die Händler aus dem Tempel raus mit einer Geißel. Und du fragst, ist das Liebe? Definitiv. Definitiv. Und der Paulus, der legt so seinen Finger auf die wunden Stellen in dem ersten Korintherbrief, in dem, was sie machen. Im Abendmahl feiern wir nachher, dass er sagt, Leute, das, was ihr da macht, das geht nicht. Das entspricht nicht dem, was Gott vorgegeben hat. Das muss anders werden. Also er legt seinen Finger drauf. Was mir aufgefallen ist, die Liebe fehlt, wenn wir den anderen den falschen Weg gehen lassen, ohne uns um ihn zu bemühen. Dann fehlt die Liebe. Liebe, die sich um den anderen müht, vielleicht sogar den anderen schüttelt, dass er es versteht, will den anderen vom falschen Weg abbringen. Das ist mir so aufgefallen bei diesem Bibeltext. Gell? Der Paulus, der kämpft teilweise gegen die Gemeinde, weil er für sie ist. Er kämpft gegen sie, gegen ihr Verhalten, gegen falsche Sachen, weil er für sie ist. Und das eben aus Liebe. So, möge Gott uns schenken, dass das wirklich auch dieses neue Jahr ausmacht, dass wir umeinander ringen, dass wir füreinander einstehen, dass wir miteinander reden, vielleicht auch kontrovers, statt übereinander zu reden. Dass wir, Manfred Siebald hat es in einem seiner Lieder mal so ausgedrückt, dass wir lernen, wie man streiten und sich dennoch lieben kann. Also dieses Spannungsfeld, dass wir das doch auch begreifen. Nun ist offensichtlich, wer Liebe lebt, der braucht einen langen Atem. Und was es heißt, zu lieben, ist oft nicht auf den ersten Augenblick zu sehen. Mir ist wieder eingefallen, wir hatten eine Bibelwoche, ich glaube in Gütersloh irgendwo, und der Pastor, der hat mich mitgenommen zu einer alten Frau, so die Seele der Gemeinde. Altes Häuschen, alte Oma, und es war sowas von herzlich. Aber dann hat er mir gesagt, sie ist auch ein bisschen schwierig für uns. Sie torpediert unsere Aktionen im Blick auf Süchtige. Die hatten da in der Gemeinde eine Blaukreuzarbeit, also wo man sich besonders um Alkoholiker gekümmert hat. Und die haben gesagt, hey, wer betrunken ist, der kriegt nichts. Definitiv. Weil wenn er keine Grenze erlebt, können wir ihm nicht helfen. Aber die liebe Oma, die hat sie wieder zu sich genommen und hat sie wieder versorgt. Deswegen hat er gesagt, die torpediert uns eigentlich. Weil sie meint's gut. Versteht ihr? Da ist das Herz so offen. Aber was eigentlich gut tun würde, wäre Härte aus Liebe. Deswegen finde ich das so spannend. Also das ist gar nicht so Liebe, Freude, Eierkuchen, also dieses über alles